Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich habe euch eine Frage mitgebracht. Und zwar, was haben Stuttgart, Berlin und Hamburg gemeinsam?
Großstädte.
Ja, sind Städte.
Landeshauptstädte.
Die Bauvorhaben, da wurden sie einmal genannt. Ich habe heute nicht über Fußball direkt gesprochen. Aber alle drei Städte waren im vergangenen Jahrzehnt für große Bauvorhaben bekannt gewesen. In Stuttgart den Bahnhof Stuttgart 21, in Berlin den Flughafen Berlin-Brandenburg und in Hamburg die Elbphilharmonie. Alle Bauprojekte waren bestimmt von einer Reihe und jeder Menge Problemen. Probleme waren die lange Bauzeit, die Kostenplanungen und auch abspringende Investoren, auch Richtlinien für beispielsweise den Brandschutz. Und auch alle Bauprojekte waren auch von jeder Menge Gegenwind aus der Bevölkerung geprägt. Alle diese Bauwerke waren eigentlich anders geplant. Sie sollten ein Wunder der Menschheit als Wahrzeichen der Städte gebaut werden und Menschen zusammenbringen, einen Nutzen haben. Vielleicht ein gesellschaftsverbindendes Element. Doch alle entpuppten sich eher als ewige Baustellen. Auch viel eher als ein spalterisches Element zwischen Politikern, Investoren, Ingenieuren und auch dem einfachen Steuerzahlern. Und ich denke, viele der Probleme, die dabei entstanden sind, hängen an einer mangelhaften Kommunikation. Und sie sorgen für eine Zerstreuung unter den Menschen. Die Menschen leben sich auseinander, sind unterschiedlicher Meinung und begegnen sich gar nicht mehr. Eigentlich exakt die gleiche Geschichte begegnet uns auch in der Bibel, als einer der ersten Geschichten der Menschheit. Es spielt in diesem Zusammenhang in der Regel mit dem hebräischen genannten Namen der Stadt Babel, was dann auf Griechisch Babylon wäre. Und Bauherr, der ist der König der Stadt, Nimrod. Nimrod ist der Enkel von Ham, also der Urenkel von Noah. Und Nimrod kommt in der Bibel vor und über ihn heißt es, dass er der Erste war, der fremde Völker seiner Herrschaft unterwarf. Weiter heißt es, er war auch ein kühner Jäger. Deshalb sagt man auch noch heute von jemand, er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, wie Nimrod. Das scheint auf den ersten Blick vielleicht keine bemerkenswerte Aussage zu sein. Doch ich denke, es handelt sich um einen Kernpunkt der Urgeschichte der Menschheit. Denn Nimrod war der erste Mann, der die Macht über andere Menschen hatte. Er war der erste Machthaber. Und auch das Bild, das Symbol des Jägers deutet darauf hin, dass er ein starker Mann war, der viele Ländereien einnahm und Völker unterwarf. Nimrod ist ein Mann, der über andere Menschen herrscht und ständig damit beschäftigt ist, sein Reich zu vergrößern. Vor dem Turmbau zu Babel gab es nach der biblischen Überlieferung als Nachfahren von Noahs Söhnen Sem, Ham und Japhet bereits wieder über 70 verschiedene Stämme oder Völker, über die dreimal ausdrücklich gesagt wird, dass sie ihr eigenes Gebiet, ihre eigene Kultur und auch bereits ihre eigene Sprache hatten. Und in dieser Individualisierung entwickelt sich eine Sorge. Wir verlieren uns aus den Augen, wir driften auseinander, wir zerstreuen uns. Ein Weltuntergangsszenario mit Sorgen, die uns vielleicht auch aus unserer Zeit gar nicht so fremd sind. Und in dieser Zerstreuung entwickelt sich eine Angst bei den Menschen, sich auseinanderzuleben. Und der Machthaber Nimrod versucht dagegen anzukämpfen. Er versucht dem entgegenzuwirken, der Zerstreuung. Und er wünscht sich Sicherheit und Stabilität für die Völker. Und er ist es, der die verschiedenen zerstreuten Völker erneut zu einem Reich wieder vereint. Dazu unterwarf er ein gewaltiges Gebiet. Jetzt folgen vielleicht ein paar fremdartige hebräische Begriffe. Den Namen seines Reiches bildet Babylon, Erech, Akkad und Kalneh im Land Shinar. Von dort aus zog er nach Assyrien, wo er Ninive, Rehoboth-ir und Kelach baute. Und auch die große Stadt Resen, die zwischen Ninive und Kelach lag. Ninive ist die bekannte große Stadt. Jetzt folgt ein kurzer Einschub für die Leute, die interessiert zu den verschiedenen Sprachen sind. Denn wie kann es sein, dass diese 70 Völker verschiedene Sprachen haben und in Babylon, in Babel beim Turmbau, wieder nur noch eine einzige Sprache gesprochen wird? Das Problem lässt sich wissenschaftlich in zwei verschiedene Richtungen auflösen. Einerseits könnte die Urgeschichte hier eine Komposition sein, die nicht chronologisch geordnet ist. Das wäre auch insofern verständlich, dass erst die Völkertafeln, die Entstehung der Stämme genannt werden, die im Endresultat verschiedene Sprachen sprechen, und erst danach die Geschichte erzählt wird über die einzelnen Völker, warum sie die verschiedenen Sprachen sprechen. Eine andere denkbare Möglichkeit wäre, und so wie auch Nimrod hier präsentiert wird, ist, dass Nimrod diese 70 verschiedenen Völker, die ja auch noch nicht so weit auseinander sind, die langsam auseinanderdriften, die sich bereits zerstreut haben mit eigenem Gebiet, eigener Kultur und eigener Sprache, zwischenzeitlich wieder zu einem Reich vereint. Eben mit einem Gebiet, einer Kultur und auch wieder einer Sprache. Das passt meiner Ansicht nach auch zu der Geschichte des Turmbaus zu Babels, die gleich folgt. Denkbar bleibt auf jeden Fall beides. Das, was ich euch gerade erzählt habe, kommt aus 1. Mose 10, der Vorgeschichte vor dem Turmbau zu Babel. Und im 1. Mose 11 erzählt dann die Geschichte unseres Bauprojektes. Ich lese vor. Damals hatten alle Menschen nur eine einzige Sprache mit ein und denselben Wörtern. Sie brachen von Osten her auf und kamen zu einer Ebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder. Sie sagten zueinander: Kommt, lasst uns Lehmziegel formen und brennen. Die Lehmziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie: Los, lasst uns eine Stadt mit einem Turm bauen. Seine Spitze soll in den Himmel ragen. Wir wollen uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Da kam der Herr vom Himmel herab. Er wollte sich die Stadt und den Turm ansehen, die die Menschen bauten. Der Herr sagte: Sie sind ein einziges Volk und sie sprechen alle dieselbe Sprache. Und das ist erst der Anfang. In Zukunft wird man sie nicht mehr aufhalten können. Sie werden tun, was sie wollen. Auf, lasst uns hinabsteigen und ihre Sprache durcheinander bringen. Dann wird keiner mehr den anderen verstehen. Der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Da mussten sie es aufgeben, die Stadt weiterzubauen. Deswegen nennt man sie Babel, das heißt durcheinander. Denn dort hat der Herr die Sprache der Menschen durcheinandergebracht und von dort hat sie der Herr über die ganze Erde zerstreut. Die Menschen versuchten zwei Dinge um der Zerstreuung entgegenzuwirken. Nämlich einmal wurden sie alle wieder in ein Reich eingegliedert, mit einer Kultur und einer Sprache. Und zweitens hatten sie vor, einen Turm zu bauen. Genauer gesagt eine Tempelanlage, eine sogenannte Ziggurat, die die Religiosität der Menschen fördern sollte. Den Menschen einen Sinn im Leben geben soll. Ein Tor zu Gott. Die Bedeutung von Babel, hebräisch ausgesprochen vielleicht auch eher Bav-El, heißt wörtlich eigentlich Tor zu Gott. Bav-El, Tor zu Gott. Aber es handelt sich schon hierbei um ein Wortspiel, da das Wort aus dem Hebräischen Balal entstanden ist, was Verwirrung bedeutet. Und genau das geschieht. Gott verwirrt und zerstreut die Menschen, sodass das erste große Bauprojekt der Menschen brach liegt. Beim Lesen der Geschichte kann leicht der Eindruck entstehen, dass Gott in dieser Geschichte Angst hatte, dass die Menschen ihren Turm so hoch bauen, dass sie quasi den Himmel einnehmen würden. Und dass Gott deshalb eingreifen musste, um seine Macht nicht zu verlieren. Dazu ist Gott meines Erachtens nach aber viel zu souverän. Dass Menschen Gott in irgendetwas zu nahe oder zu gleich kommen würden. Und es gibt auch keinen Punkt, an dem die Menschen eine Macht über Gott erlangen würden, wo Gott nicht wieder eingreifen könnte. Ganz im Gegenteil, selbst bei dem beeindruckendsten Bauwerk, was die Menschen bauen wollten, ein Riesenturm, der bis in den Himmel reichen soll, musste Gott erst zu den Menschen herabkommen. Ironischerweise. Die Geschichte erzählt uns als Teil der Urgeschichte von einer Entstehung der Völker, die eben von Gott bestimmt ist. Durch seinen Fluch und auch durch seinen Segen. Die Erzählung spricht im Kern aber auch über die Menschen. Die Menschen, die von ihrer menschlichen Natur bestimmt sind. Sie sind nicht von Grund auf bösartig, sondern ihnen wird zugeschrieben, dass sie verwirrt sind. Hier wird keinem Mensch eine Bösartigkeit unterstellt. Selbst über Nimrod steht geschrieben, dass er als Jäger vor dem Herrn bezeichnet wird. Die Menschen sind verwirrt. Sie sind verstrickt in eigene Ängste und Bedürfnisse. Und damals wie heute spielen auch Zerstreuung und Individualisierung eine Rolle. Jeder kämpft für sich und für seine Liebsten. Und jeder kämpft für seine Werte und Ideale. Auch wenn nicht alle Werte und Ideale verwerflich sind. Und immer wieder spielen Macht und Unterdrückung eine Rolle. Nimrod hatte auch Angst vor der Zerstreuung. Und Nimrod nutzte seine Macht. Er brachte die Menschen wieder zu einem Reich zusammen. Und er brachte ihnen wieder eine Kultur und eine Sprache, die den Menschen vielleicht gar nicht entsprach. Und dann mangelt es bei den Menschen auch immer wieder am gegenseitigen Verstehen. Vielleicht kommunizieren wir heute so viel wie noch nie. Es soll über 6500 Sprachen auf der Welt geben. Mehr als Länder, deutlich mehr. Und dazu noch jede Menge Kunstsprachen. Wir kommunizieren übers Internet, Und es gibt so viele Veröffentlichungen von seinen Ansichten und Meinungen wie noch nie. Und auch die sozialen Medien sind voll von Worten. Aber das Einanderverstehen bleibt eine schwierige Aufgabe. Selbst in einem idealen Gesprächssetting, wo mein Gesprächspartner mir gegenübersteht, ich ihn sehe, wie er kommuniziert und mit seiner Gestik, selbst wenn ich es mit dem Herzen versuche und gewisse Regeln zur Kommunikation befolge, das Einanderverstehen wird nicht zur Selbstverständlichkeit. Es bleibt die Frage, meint der andere tatsächlich das, was bei mir ankommt? Auch die Kulturen sind in einer globalisierten Welt so verschieden. Es gibt so viele verschiedene Nationen und Ethnien, aber selbst im gleichen Ort gibt es verschiedene Kulturen, selbst hier in Albertshausen. Verschiedene Kulturen in der Gemeinde, auf dem Fußballplatz, in der Familie und auch zwischen alt und jung. Fast jede WhatsApp-Gruppe hat seine eigene Kultur, was man postet, was man schreibt, mit welchen Worten und was vielleicht auch nicht. Und es ist auch leicht, sich nur in seiner eigenen Blase aufzuhalten. Nur das zu hören, was der eigenen Meinung entspricht. Gerade übers Internet. Das Einanderverstehen ist nicht einfach. Und da können Bauprojekte wie Stuttgart 21, der BER oder die Elbphilharmonie oder auch der Turmbau zu Babel schon mal in Stocken geraten. Und ich denke, kein Mensch versucht als Verantwortlicher, diese Bauprojekte beabsichtigt zu sabotieren. Es sind eher Planungs- und Kommunikationsfehler, das einander nicht verstehen. Und da liegt es mir zumindest schon mal nahe, ein bisschen so wie Nimrod zu handeln. Dieser Zerstreuung und Individualisierung doch immer mal wieder entgegenzuwirken. Sozusagen eine gleichgeschaltete Kultur einzusetzen. Jeder Mensch ist wertvoll, aber könnte er doch nicht ein bisschen mehr sein wie ich? Kann nicht jeder Mensch mit meiner Kultur und meiner Sprache kommunizieren? Als Nimrod den Turm zu Babel bauen wollte, hatte er zwei Möglichkeiten, sein Bauprojekt zu bauen, mit zwei verschiedenen Steinen. Die erste Möglichkeit, und so wird es auch in dem Text beschrieben, er konnte von Menschenhand einen Ziegelstein aus Ton brennen. Das war damals eine beeindruckende Technologie, noch ganz neu und praktisch zum Bauen. Die Steine sind alle genau gleich und lassen sich daher problemlos Stück für Stück aufeinandersetzen und zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Die Handwerker müssen beim Bau keine individuellen Unterschiede berücksichtigen und können ohne Schwierigkeiten die Steine aufeinandersetzen. Alternativ hätte er auch Natursteine verwenden können. Natursteine wären so, wie sie Gott geschaffen hätte. Alle unterschiedlich. Nicht einer von ihnen wäre wie der andere. Wer mit Natursteinen bauen will, muss die individuellen Unterschiede der Steine berücksichtigen. Das kostet Mühe Und es macht es eben erforderlich, sich mit jedem einzelnen Stein genau zu beschäftigen. Und hier unterscheidet sich das Bild von den Steinen mit Menschen. Zum Hausbau würde ich jedem empfehlen, aufeinander passende Steine zu verwenden. Dass das Haus steht, dass die Steine aufeinander passen. Aber Menschen sind eben Natursteine, so wie sie Gott geschaffen hat. Wir Menschen wurden von Gott geschaffen, alle unterschiedlich und bilden einen anderen Teil von Gott ab. Dazu haben wir doch auch unsere eigenen Defizite, unsere eigenen Macken und Kanten. Und diese Steine passen nicht immer perfekt aufeinander. Machthaber wie Nimrod versuchen ihre Macht zu nutzen, um die Menschen zu formen, ihnen eine Kultur und eine Sprache zu geben, zu Ziegelsteinen zu machen. Dies funktioniert nicht, ohne die Menschen zu unterdrücken, ihnen die Kultur und die Sprache aufzudrücken. Als Gemeinde haben wir genau diese schwierige Aufgabe. Wir sind Menschen. Wir sind lebendige Steine, mit denen wir unsere Gemeinde bauen. Wir haben ein Haus aus Steinen, aber die Gemeinde bauen wir aus uns Menschen. Dabei sind wir Natursteine, Originale, und die passen nicht immer einfach aufeinander. Wer wirklich zusammenkommen will, muss immer wieder daran arbeiten, sich selbst investieren, den anderen verstehen und den anderen nicht zum Ziegelstein zu machen. Unterschiede auszuhalten oder sogar zu begrüßen. Gott hat uns individuell geschaffen und jedem seinen eigenen Platz im Leben zugewiesen. Ein Frosch hat seinen Tümpel bekommen und ein Zebra seine Savanne. So sollen auch wir als Gemeinde vielfältig sein. Eine Gemeinde mit allen Generationen. Und jedem seinen eigenen Platz zum Leben bieten und zum Gestalten geben. Eine Gemeinde mit Christus als Grundstein. Und ganz vielen lebendigen und originalen Natursteinen. Gott begegnet der Macht der Menschen und ihrem Unrecht, aber auch mit Grenzen. Wir Menschen bekommen unseren Raum zum Leben, aber auch Grenzen. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und auch nur eine begrenzte Macht. Gott ist über all dies souverän, wie auch in dieser Geschichte. Obwohl die Menschen einen Tempelkomplex errichten wollen, scheinen sie Gott aus den Augen verloren zu haben. Denn genau diesen heiligen Ort, der bis in den Himmel reicht, den scheint es hier nicht zu brauchen. Gott ist ganz nah bei den Menschen, aber die Menschen sind einfach nur verwirrt. All diese Zerstreuung und Missverständnisse, die werden wir auch heute, an diesem Morgen, nicht aus der Welt schaffen. Und wir brauchen auch nicht mit aller Angst und aller Macht immer dagegen ankämpfen, sondern wir sollen Gott nicht aus den Augen verlieren. Wir dürfen immer wieder unseren eigenen Grenzen und Defiziten begegnen. Dabei auch demütig werden vor dem Mitmenschen und auch vor Gott. All den Raum, den er uns gibt, den hat er uns aus Gnade geschenkt. Wir dürfen das als Geschenk annehmen, das, was wir von ihm bekommen. Und selbst darin sind wir fehlerhaft. Wir können immer wieder unseren eigenen Naturstein betrachten und sehen, was für Macken und Kanten wir haben. Und wir dürfen auch, wenn wir unseren Naturstein betrachten, mit unseren Macken und Kanten zu Gott kommen. Denn er begegnet uns mit Gnade und mit Vergebung. Wir wollen gemeinsam einen Psalm lesen.